Ich möchte erst über schlechten Erfolg reden, dann über eine gute Sorte Erfolg und am Schluss darüber, wie man mit Erfolg, wenn man ihn hat, oder mit Misserfolg umgehen kann. Ich habe mal den Satz gehört, Erfolg ist kein Name Gottes. Da ist was dran. Erfolg wird von Christen oft mit Misstrauen begegnet. Es gibt ja manchmal auch Gründe dazu. Wer Erfolg hat, ist nicht automatisch im Recht. Jesus sagt, Gott lässt es regnen über Böse und Gute. Er lässt auch das Böse aufgehen. Auch das Unkraut wächst neben dem Weizen auf, sagt er in Matthäus 13. Die Prinzen singen sogar, du musst ein Schwein sein in dieser Welt, wenn du erfolgreich sein willst. Im Kontrast dazu sind die Christen, die Nachfolger von Jesus, oft die Verlierer. Jesus redet davon, die Verfolgten, die Friedfertigen, die anderen die andere Wange hinhalten. Es gibt sogar einen ganzen Psalm, der ist sehr lesenswert, Psalm 73. Da ist davon die Rede, dass sich jemand aufregt darüber, dass es den gottlosen Menschen, die Gott verachten, so gut geht. Es heißt dort, sie sind glücklich in der Welt und werden reich. Und der Psalmbeter stellt sich die Frage im Psalm 73, lohnt es sich gar nicht gut zu sein? Belohnt Gott womöglich das Böse? Und er ist kurz davor, seinen Glauben hinzuwerfen und mit Gott aufzuhören, als Gott ihm eine Einsicht schenkt und ihm den Schleier wegzieht, der uns von der unsichtbaren Welt trennt, und er sieht, was in der Zukunft auf diese Menschen wartet, die auf böse Weise erfolgreich sind. Und es steht dort, sie nehmen ein Ende mit Schrecken, Gott verwirft sie im Gericht. Ähnlich lesen wir das beim reichen Kornbauer in Lukas 12, der unerwartet reich wird durch seinen Fleiß, aber auch durch das, was ihm zugefallen ist, und der gar nicht auf die Idee kommt, von diesem Reichtum zu teilen. Jesus erzählt in diesem Gleichnis, dass er plötzlich sterben muss und die Stimme hört, heute Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird es gehören, was du angehäuft hast. Böser, schlechter Erfolg. Jesus sagt sogar in Markus 8, was hilft es dir, wenn du die ganze Welt gewinnen würdest und nimmst doch Schaden an deiner Seele. Also schon in diesem Leben zahlt sich böser Erfolg nicht aus. Es gibt einen tollen Artikel gerade in einer großen Tageszeitung und ein Buch darüber von Thomas Middelhoff. Er ist so eine Art Negativfolie für erfolgreiche Manager gewesen, lange Jahre lang als Chef von Karstadt und Quelle, und er hat ein Buch geschrieben, Schuldig, wo er so etwas wie eine Bekehrungsgeschichte beschreibt, auch manche Dinge, für die er sich nicht entschuldigt, die er richtig findet, die er als Manager getan hat, aber auch, wo er ziemlich offen aufdeckt, was in dieser Welt, in der er damals zu Hause war, auch schiefläuft. Trotzdem sollten wir uns davor hüten, Erfolg generell madig zu machen, das macht Middelhoff auch nicht. Nietzsche macht den Christen ja den Vorwurf, mit ihrer Kreuzesverehrung, da verstecken sie nur ihren Hass und ihren Neid auf die Erfolgreichen. Es ist ein mieser Trick, dass sie die Erfolglosigkeit zum Ideal verklären. Weil sie Loser sind, machen sie allen anderen den Erfolg madig. Das wirft er den Christen vor. Das soll uns nicht treffen, dieser Vorwurf. Denn in der Bibel gibt es durchaus positive Bewertungen von Erfolg. Es ist mit den Worten gelingen verbunden, mit den Menschen, denen Gott Gunst schenkt, wie David, denen er Segen gibt, oder wie wir es eben gehört haben, deren Leben fruchtbar ist, wie eine Rebe am Weinstock, die reiche Frucht bringt. Ich habe so eine Story mal gehört in einem christlichen Zentrum, in dem ich sehr geprägt wurde, in der Lüneburger Heide, das geistliche Rüstzentrum in Krelingen. Und der Gründer, Pfarrer Kemner, der hat in den 90er Jahren in Westdeutschland angefangen, mit Drogenabhängigen zu arbeiten, gehörte zu einem der ACL-Häuser. Frau Schwarze hier unter uns weiß das, dieses Zentrum in Krelingen. Und das ist so entstanden, dass der Pfarrer Kemner gepredigt hat über den Unterschied zwischen Erfolg im weltlichen Sinn und Frucht im geistlichen Sinn. Und in dieser Predigt wurde ein sehr erfolgreicher, reicher Unternehmer sehr getroffen von dieser Botschaft. Und er kam nach der Predigt zu Pfarrer Kemner und sagte, ich habe erkannt, dass ich in meinem Leben sehr viel Erfolg hatte, aber sehr wenig Frucht. Und das soll ab sofort anders werden, und gibt dem Pfarrer Kemner einen Scheck über 100.000 D-Mark. Von dem hat er diesen Hof in Krelingen gekauft und die therapiebedürftigen jungen Menschen zu sich genommen. Und der Unternehmer hat auch das Werk noch lange Zeit unterstützt, aber dann liebt es genauso wie hier unser Förderverein von den Kleinspenden vieler Christen. Erfolg im biblischen Sinn ist etwas anderes. Es ist Frucht, das impliziert etwas Gewachsenes, das eine andere Wurzel hat. Wir haben es eben im Evangelium gehört, Frucht geht zwar durch uns hindurch, aber sie kommt von Christus her. Weltlicher Erfolg zeigt sich in Macht über andere Menschen, im Status, in der offiziellen Hierarchie, darin, dass ich beachtet werde, dass alle hinschauen, wie stark, wie schön, wie reich ich bin. Erfolg zeigt sich in meinem Auto, in meinem Haus, in meiner Kleidung, in dem Geld, was ich habe. How much money do you make, wird in Amerika manchmal gefragt. Wie viel Geld hast du, wie erfolgreich bist du? Fruchtbares Leben schließt das alles nicht aus, aber es geht um noch was anderes. Es geht darum, wie viel Liebe in unserem Leben frei wird. Wie sehr die Liebe von Jesus durch uns hindurchstrahlen kann und beim Nächsten ankommt. Liebe zu Gott und Liebe zu meinen Mitmenschen. Frucht zeigt sich darin, ob ich etwas beitrage zum Reich Gottes in dieser Welt mit den Gaben, die er mir geschenkt hat. Und darin, ob ich mich bewähre in dem Beruf, in der Berufung, in die Gott mich gestellt hat. Das ist meine Arbeitsstelle, aber auch mein Platz in der Familie, in den Beziehungen, in denen ich lebe. Ob ich darin ein Lob des Herrn bin. Und in Gottes Sinn kann zum Beispiel jemand, der über Jahrzehnte ein krankes Kind oder eine kranke Schwiegermutter gepflegt hat, ein super erfolgreicher Mensch sein, auch wenn es in der Welt vielleicht gar nichts zählt. Erfolg bei Gott misst sich gar noch einmal ganz anders. Aber es ist nicht unbedingt ein Gegeneinander von weltlichem Erfolg und christlicher Frucht, sondern es kann auch zusammengehören. Ich denke an einen Unternehmer, mit dem wir auch ein bisschen befreundet sind. Er hat eine sehr liebevolle Ehe, er ist ein toller Vater und er schafft mit seiner Firma Arbeit für tausende Menschen. Er lebt ein Leben, das Gott achtet und fürchtet, das Gottes Gebote beachtet, das die Bibel ernst nimmt, und trotzdem ist er sehr erfolgreich. Und ich kenne viele solche Menschen, die gibt es auch in unserer Gemeinde. Ich habe mich gefragt, welches sind die Erfolgsfaktoren, und drei sind mir begegnet. Das erste ist der Segen von oben. Das ist das Entscheidende. 1. Korinther 4, was hast du, was du nicht empfangen hast? Leben, Gesundheit, Begabung. Niemand kann sich etwas nehmen, was Gott ihm nicht gewährt. Und Hiob, der zuerst ja und am Ende seines Lebens auch sehr erfolgreich war, der bekennt vor seiner Frau, wir haben all das Gute von Gott empfangen. Wenn dich der Herr das Haus baut, heißt es im Psalm 127, groß im alten Leipziger Rathaus angeschrieben, wenn dich der Herr das Haus baut, bauen umsonst dir daran bauen. Aber unser Mitbauen, unsere Anstrengung ist schon auch gefragt. Und da kommt es auf unseren Charakter an, auf unsere Begabung und auch auf unseren Fleiß. Wer erfolgreich ist in unserem Land, der war oft viele Jahre sehr fokussiert und extrem fleißig. Mein Vater hat mal zu mir gesagt, Erfolg ist 5% Inspiration und 95% Transpiration. Ja. Es gibt 100 Leute, die außerordentliche Begabungen haben, aber nur eine Handvoll, die durch Fleiß, Fokussierung und Eifer etwas daraus machen. Setzt eure Ehre da rein, dass ihr mit eigenen Händen arbeitet, damit ihr die euren versorgt und den anderen abgeben könnt. 1. Thessalonicher 4, Vers 11. Fleiß ist gefragt. Und dann kommt es schließlich auch auf ein gesellschaftliches Umfeld an, in dem Einsatz, Begabung und Fleiß auch belohnt wird. Es gibt Gesellschaftssysteme, die habe ich in der arabischen Welt erlebt, aber auch in Afrika. Da ist der Ehrliche der Dumme. Da zahlt sich Fleiß nicht aus. Da fehlt das Bildungswesen, da fehlt eine gesunde staatliche Stabilität, da fehlt innere Sicherheit. Und nur weil wir auf solchen Werten ruhen, die über Jahrhunderte durch das Christentum gewachsen sind in unserem Land, nur deshalb lohnt es sich bei uns auch fleißig zu sein und können auch ehrliche, gute Menschen Erfolg haben. Schlimm ist es, wenn eine Gesellschaft kippt und dieses Wertesystem nicht mehr gewährleistet ist. Wir haben christliche Vorbilder in der Bibel, die uns zeigen, wie man auch als Christ in guter Weise erfolgreich sein kann. Wir haben Josef vor Augen, den Sohn einer der 12 Söhne Jakobs, der die Gebote Gottes geachtet hat, der sich nicht hat verführen lassen zum Ehebruch von der Frau seines Chefs, der die Demütigung ertragen hat, von seinen Brüdern verkauft zu werden und im Gefängnis zu landen. Und der besondere Begabung bewiesen hat, die er von Gott bekommen hat, seinen Managementerfolg im Haus des Potiphar, und der es schließlich durch seine Begabung und seinen Fleiß zum zweiten Mann von Ägypten gebracht hat. Der zweite Mann hinter Pharao. Pharao ließ sich als Gott anbeten, also er war gleich hinter Gott. Josef, der erfolgreiche Mann, der Gott vertraut hat und Gott gehorcht hat. Noch mehr solche Beispiele gibt es im Neuen Testament. Josef von Arimathea als Regierungsmitglied der jüdischen Regierung. Lydia, die als Unternehmerin die erste Christin von Europa ist. Ein schönes Zitat dazu von Dietrich Bonhoeffer: Die Gestalt des Gerichteten und des Gekreuzigten bleibt einer Welt, in der Erfolg das Maß aller Dinge ist, fremd. Die Welt will gerne durch Erfolg gewonnen werden. Sie vergötzt den Erfolg. Der Erfolg ist das Gute schlechthin. Aber auch der Erfolglose ist nicht besser. Mit seiner Behauptung, dass aller Erfolg vom Bösen ist, wird er zum Ankläger. Er bleibt nur Zuschauer. Er kommt aus Kritik am Geschehenen selber nicht zum Handeln. Und ohne es zu wollen, macht auch er den Erfolg zum Maßstab aller Dinge, wenn auch zum Negativen. Die Gestalt des Gekreuzigten setzt alles am Erfolg ausgerichtete Denken außer Kraft. Weder der Triumph des Erfolgreichen noch der Hass der Gescheiterten wird zuletzt mit der Welt fertig. Jesus ist kein Anwalt der Erfolgreichen, aber er führt auch nicht den Aufstand der Gescheiterten gegen die Erfolgreichen an. Es geht bei ihm nicht um weltlichen Erfolg oder Misserfolg, sondern darum, dass jeder das Gericht Gottes über sich annimmt, das im Kreuz geschehen ist. Der Erfolgreiche erkennt am Gekreuzigten, dass Gott den Schmerz, die Niedrigkeit und das Scheitern als wertvoll und kostbar ansieht. Aber auch der Erfolglose muss erkennen, dass nicht seine Erfolglosigkeit als solche, sondern die Annahme der göttlichen Liebe ihn vor Gott bestehen lässt. Also ehrlich gesagt, wir wissen das nicht, warum Gott einigen unter uns großen Erfolg schenkt und anderen unter uns viele Misserfolge zumutet. Schon Hiob bekam das nicht erklärt, der beides in seinem Leben hatte, schreckliche Misserfolge und große Erfolge. Aber am Ende, sagt Bonhoeffer zu Recht, am Ende entscheidet es nicht, ob wir erfolgreich waren, sondern es ist entscheidend, dass Jesus ein Urteil der Gnade über uns gesprochen hat und dass wir uns von diesem Urteil Gottes her verstehen. Das ist der Anker für unsere Seele. Weder Glück noch Leiden soll uns von Christus trennen, heißt es in vielen alten Kirchenliedern. Und damit bin ich beim letzten Punkt. Wie gehen wir gut damit um, wenn wir Erfolg haben oder Misserfolg haben? Erfolg ist eine Gefahr. Es kann uns zu Hochmut führen, zur Illusion, wir bräuchten Gott nicht, zur Illusion, wir hätten alles unter Kontrolle. Misserfolg ist auch eine Gefahr. Es kann uns zum Verkläger der anderen machen. Es kann uns in Bitterkeit und Verzweiflung einschließen. Es kann uns in Zweifel an Gottes Güte und Liebe führen. Wie gehen wir mit beidem gut um? Geistliche Reife im Erfolg zeigt sich darin, dass wir Gott dafür danken, dass er uns das alles ermöglicht hat. Geistliche Reife im Erfolg zeigt sich darin, dass wir mit unseren Geschwistern teilen, dass wir fröhlich unseren Zehnten an unsere Gemeinde geben, auch wenn das vielleicht viel Geld ist, weil wir viel verdienen. Geistliche Reife im Erfolg zeigt sich darin, dass wir treu und sorgsam mit der Position umgehen, die Gott uns gegeben hat, dass wir verantwortlich sie zum Besten aller ausüben. Ja, und Misserfolg? Wie gehen wir mit Misserfolg um? Der verlorene Sohn landet am Ende bei den Schweinen und er gibt seinen eigenen Anteil an dem Misserfolg zu. Er sagt, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, Gott. Wir müssen ehrlich bekennen, wo wir selber daran schuldig sind, wenn es uns schlecht geht, das, was wir uns eingebrockt haben. Aber manchmal sind wir viel mehr Opfer als Täter. Und dann dürfen wir Gott die Last klagen, die er uns zumutet. So wie Hiob sie geklagt hat, wie die Psalmen sie klagen. Viele Menschen haben schon mit den Worten der Psalmen ihre Not, ihren Misserfolg, ihr Leid ausdrücken können. Wir müssen uns aber auch dagegen wehren, dass das Schlechte in unserem Leben diese totale Perspektive einnimmt, sondern auch das Gute sehen, was daneben auch noch da ist. Das Gute, was Gott uns daneben und dagegen auch bereitet hat. Die Vögel unter dem Himmel, die Lilien auf dem Feld. Wir sollen uns bewusst machen, dass Gott uns nie versprochen hat, dass seine Liebe sich in Wohlergehen zeigen wird. Gott mutet seinen Leuten viel Kreuzesnachfolge zu. Jesus selber musste erleben, dass er in seiner Heimatstadt übel misshandelt wurde. Sie wollten ihn umbringen. Sie haben ihn abgelehnt. Sie haben Lynchjustiz an ihm üben wollen. Paulus musste sich in Ephesus heimlich verdrücken, weil die Leute ihm nachgestellt haben. Eine ganze Gemeinde, an die er den Galaterbrief schreibt, eine ganze Gemeinde ist vom Evangelium abgefallen und wieder in Werkgerechtigkeit hineingerutscht. Mit dem Mann, der sein Mentor war, der ihn entdeckt hat, der ihn aus der Wüste geholt hat nach Antiochien mit Barnabas, hat er so heftigen Streit, so einen harten Mitarbeiterkonflikt, dass sie schließlich getrennte Wege gehen müssen. Das Leben des Paulus war voller Misserfolge, die Gott ihm auch zugemutet hat, ja, und die er sich zum Teil auch selber eingebrockt hat. Wir dürfen uns nicht unterkriegen lassen. Wir sollen aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Er wird unsere Trauer in Freude verwandeln. Unsere Tränen sind Samen bei Gott. Psalm 126. Sie gehen hin und streuen Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Unsere Tränen sind Samen, die Gott zur Saat aufgehen lässt. Wir dürfen es uns aber auch nicht in unserer Opferrolle bequem machen, so nach dem Motto, die ganze Welt meint es böse mit mir, sondern, wie ein guter Spruch heißt, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Aufstehen, Krone richten, weitergehen. Gott hat dir eine Krone gegeben. Du bist ein Königskind Gottes. Und wenn die dir vom Kopf fällt und wenn du hingefallen bist, darfst du wieder aufstehen. Und die Krone wieder aufsetzen, deine Würde als Königskind Gottes wieder einnehmen. Vergiss nie, wer du bist. Sogar der verlorene Sohn hat sich daran erinnert, als er bei den Schweinen war. Ich bin ein Sohn dieses Vaters, da gehe ich wieder hin. Aufstehen, Krone richten, weitergehen. Amen. Der Friede Gottes, der größer ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.